MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. MENA Watch Dossier Nummer 4. Vom Perlenfischerdorf zum Global Player. Wie Katar zum internationalen Machtfaktor wurde. Der Aufstieg Katars von Thomas M. Eppinger.
Mit der Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2022 feiert Katar seinen bisher größten Triumph im Sportswashing. So nennt man heute die Bestrebungen autoritärer Regime, das Ansehen ihres Landes durch die Veranstaltung von Sportgroßereignissen zu verbessern. Der Begriff ist jung, das Prinzip dahinter alt. Das wohl bekannteste Beispiel dafür sind die Olympischen Spiele in Berlin 1936. Längst ist das Land eine fixe Größe im Sportbusiness. Der staatlichen Beteiligungsgesellschaft Qatar Sports Investments gehört der Fußballclub Paris Saint-Germain, in den Katar bereits über 1 Milliarde Euro investiert hat. Auch andere europäische Spitzenvereine werden gesponsert. 2021 hat Katar erstmals einen Formel-1 Grand Prix ausgerichtet. Bis 2033 wurden die Rechte dafür gesichert. Doch Sport spielt nur eine Nebenrolle im Aufstieg eines verschlafenen Fleckens Wüste vom Perlenfischerdorf zu einem der reichsten und einflussreichsten Staaten der Welt.
Katar verfügt über die drittgrößten Erdgasreserven der Welt und liegt in der Liste der Länder mit den größten Erdölreserven auf Platz 13. Gemeinsam mit dem Iran gehört Katar das größte Gasfeld der Erde. In ihm lagert mehr gewinnbares Erdgas als in allen anderen größten Gasfeldern der Welt zusammen. Von Nord nach Süd kann man Katar in einer knappen Stunde durchqueren. Von Ost nach West dauert es gerade einmal 45 Minuten. Von den rund 2,9 Millionen Einwohnern sind kaum 300.000 einheimische Staatsangehörige. Das Emirat hat die höchste Quote an Arbeitsmigranten der Welt. 80% der Staatseinnahmen stammen aus dem Öl- und Gassektor. Katar hat früh auf die Verflüssigung von Erdgas gesetzt. Bereits 2006 war das Emirat weltgrößter Exporteur von Flüssiggas, LNG. 2019 zog sich Katar aus der OPEC zurück, um sich auf die Gasexploration zu konzentrieren. Das Land an der Ostküste der arabischen Halbinsel wurde nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs im Jahr 1916 zum britischen Protektorat und erlangte 1971 die Unabhängigkeit. Die Familie Al-Thani herrscht seit 1822. Ihre Regentschaft gilt als stabil. Die Religionsgelehrten spielen politisch eine geringe Rolle, ebenso die schiitische Minderheit. Gefahr droht dem jeweils regierenden Emir, wenn überhaupt, am ehesten von der eigenen Familie. Jedem Thronwechsel im 20. Jahrhundert gingen heftige Auseinandersetzungen voraus. Staatsreligion ist der Islam, die Hauptquelle der Gesetzgebung, die Scharia. Die meisten Bürger sind sunnitische Wahhabiten. Obwohl die Verfassung das Volk als Quelle der Staatsgewalt bestimmt, gibt es weder ein Parlament noch politische Parteien. Ihren Reichtum nutzt die Königsfamilie nicht zuletzt, um den politischen Einfluss mit strategischen Investitionen in Wirtschaft, Medien, Sport und Kultur zu festigen und weltweit den politischen Islam zu fördern. Um seine Abhängigkeit von Öl und Gas zu verringern, begann Katar 2005, seine ausländischen Vermögenswerte zu diversifizieren und gründete den Staatsfonds Qatar Investment Authority. 2021 verwaltete der Fonds Assets im Wert von rund 450 Milliarden US-Dollar. In den letzten Jahren hat Katar seine ausländischen Aktieninvestitionen erheblich gesteigert. Allein im Jahr 2019 kaufte Katar Aktien im Wert von rund 45 Milliarden Dollar in über 80 Ländern. Künftig plant Katar, sein Auslandsvermögen stärker zu diversifizieren. Der europäische Anteil am Gesamtportfolio soll zugunsten der USA reduziert werden. Ein großes Investitionsziel für Katar bleibt jedoch Frankreich.
Den Grundstein für die strategische Partnerschaft mit Paris legte der frühere Präsident Nicolas Sarkozy, der den Emir von Katar als ersten außereuropäischen Staatschef im Élysée-Palast begrüßte. Unter Emmanuel Macron kühlte sich das Verhältnis aufgrund der massiven Unterstützung der Muslimbruderschaft durch Doha etwas ab. Zu Katars Investitionen in Frankreich gehören Medienkonzerne, TV- und Hörfunksender, Beteiligungen an Verlagen und Zeitschriften. Darüber hinaus Anteile an Energie- und Bauunternehmen sowie Luxusimmobilien und Hotels. Eine spektakuläre Kunstsammlung rundet das Portfolio ab. Gleichzeitig ist Katar einer der größten Kunden des Rüstungskonzerns Dassault, von dem es insgesamt 36 Rafale-Kampfjets orderte. Dassault gehört auch die Zeitung Le Figaro, die wiederum in einer Immobilie der Emir-Familie Al-Thani residiert. Die Welt ist klein. Kein Wunder, dass Frankreich sich erkenntlich zeigt. Katarische Investoren bezahlen die ersten 5 Jahre keine Vermögenssteuer. Gewinne aus Investitionen im Immobiliensektor sind steuerfrei. Karl Lagerfeld kommentierte Katars Einkaufstour einst lakonisch: Frankreich steht nun mal zum Verkauf und Katar kauft eben. Das ist alles. Auch die Investitionen Katars in Großbritannien lassen sich sehen. Zu den spektakulärsten Assets gehören das Kaufhaus Harrods, der Wolkenkratzer The Shard, Anteile am Flughafen Heathrow, der Barclays Bank, sowie an der Londoner Börse. Bereits 2017 berichtete die BBC, dass Katar mehr Immobilien in London besitze als die Queen. In Deutschland und der Schweiz hält Katar wesentliche Anteile in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, im Tourismus, im Bankwesen, in der Logistik und im Rohstoffsektor. Über die wirtschaftlichen Investitionen hinaus ist Katar ein wichtiger Kunde westlicher Rüstungsunternehmen.
Als die Muslimbrüder in Ägypten an die Macht gekommen waren, lieh Doha der Morsi-Regierung umgehend rund 7,5 Milliarden Dollar und unterstützte sie mit Zuschüssen und Energielieferungen. Katar und die Muslimbruderschaft teilen ein gemeinsames Ziel: die Re-Islamisierung der muslimischen Gemeinden in Europa. In einer Gesellschaft, in der Muslime eine Minderheit sind, so der Extremismusforscher Lorenzo Vidino, versucht die Bruderschaft, ihre sozialen, politischen und religiösen Ansichten zu verbreiten und vom politischen Establishment als legitimer und moderater Vertreter der muslimischen Gemeinschaften wahrgenommen zu werden. Das ist sie aber nicht. Ihre Ansichten von Frauen- und Schwulenrechten bis hin zu ihrem Demokratieverständnis sind nicht mit westlichen Staatswesen kompatibel. Zwar löste sich der offizielle katarische Zweig der Muslimbruderschaft 1999 auf, dennoch hat Katar die Bewegung weiterhin finanziell, organisatorisch, politisch und diplomatisch unterstützt. Doha leistet auch der islamischen Terrorgruppe Hamas, einem Ableger der Muslimbruderschaft, politische und wirtschaftliche Hilfestellungen. Bereits 2008, nur ein Jahr, nachdem die Hamas gewaltsam die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hatte, sagte Katar den Hamas-Berichten zufolge 250 Millionen Dollar zu. Seitdem ließ die katarische Regierung der Hamas immer wieder Geld zukommen. Prominente Führer der Muslimbrüder und der Hamas leben in Katar oder durften in Doha Büros einrichten. Im Juni 2017 kappten die Länder des Golfkooperationsrates die diplomatischen Beziehungen zu Katar wegen dessen anhaltender Unterstützung der Muslimbruderschaft und anderer extremistischer und international sanktionierter Terrorgruppen. Daraufhin erklärte der katarische Außenminister, sein Land habe das Recht, Gruppen wie die Muslimbruderschaft zu unterstützen, und bezeichnete die Hamas als eine legitime Widerstandsbewegung. Mit dem Al-Ula-Abkommen 2021 wurde der Konflikt formell beigelegt.
Im April 2019 veröffentlichten französische Journalisten ihr Buch Qatar Papers. Ihre Enthüllungen stützten sich im Wesentlichen auf Daten auf einem USB-Stick, der ihnen anonym zugespielt worden war. Die Qatar Papers belegen die zentrale Rolle Katars bei der Finanzierung der islamistischen Muslimbruderschaft in Europa. Wie aus den Dokumenten hervorgeht, hat Katar 140 Moscheen und islamische Zentren in ganz Europa finanziell unterstützt, darunter mehrere Personen und Gruppierungen, die der Muslimbruderschaft nahestehen. Dabei ging Katar sehr diskret vor. Laut den beiden Autoren hat sich Doha aus taktischen Gründen vor allem der Wohltätigkeitsorganisation Qatar Charity bedient. Sollten die begünstigten Länder den Geldfluss entdecken, konnte Doha entgegnen, dass es nichts davon gewusst hätte und es sich um private Initiativen handle, auf die es keinen Einfluss habe. Auch prominente Einzelpersonen wurden finanziell großzügig gefördert. So etwa Tariq Ramadan, der Enkel des Gründers der Muslimbruderschaft Hassan al-Banna. Kurz vor seiner Verhaftung Anfang 2018 hob er laut Bankunterlagen 590.000 Euro von katarischen Bankkonten ab. Ihm wurde vorgeworfen, er habe 2009 und 2012 zwei Frauen vergewaltigt, was von ihm jedoch bestritten wird. Nach 10-monatiger Haft wurde er gegen eine Kaution in Höhe von 300.000 Euro freigelassen. Ramadan war Professor an der Universität Oxford. Berichten zufolge wurde er noch 2019 von der Universität bezahlt, die von üppigen katarischen Geldern profitiert hat. In Österreich, wo sich europaweit die ersten Vorreiter der ägyptischen Muslimbrüder in den 1960er Jahren niederließen, fanden die Autoren keine Spuren einer direkten finanziellen Verbindung zwischen der Qatar Charity und islamischen Vereinen oder Moscheen. Allerdings tauchen das Islamische Kulturzentrum Graz und die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich in mehreren Dokumenten auf, die beweisen, dass gewisse österreichische muslimische Strukturen auch auf den Listen der katarischen NGOs und ihrer Projekte der religiösen Missionierung aufscheinen. Qatar Charity wurde 1992 gegründet und ist in mehr als 70 Ländern karitativ tätig. Im Jahr 2012 eröffnete die NGO ein Büro in London und verlieh ihren Aktivitäten durch Partnerschaften mit renommierten westlichen NGOs wie der Bill und Melinda Gates Foundation und der Prince of Wales Charitable Foundation zusätzliche Reputation. Unter diesem Deckmantel finanzierte Qatar Charity die Verbreitung des politischen Islams in Europa, insbesondere durch die Muslimbruderschaft und mutmaßlich auch internationale Terroranschläge. Gemäß französischen Nachrichtendiensten hat Qatar Charity 2013 die mit Al-Qaida verbundene Terrorgruppe Ansar al-Din in Mali finanziert. Aus US-Gerichtsdokumenten lässt sich zudem ableiten, dass sie davor auch die Bombenanschläge der Al-Qaida von 1998 auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania mitfinanziert hat. Ein geopolitischer Machtfaktor von Irina Zuckermann.
Welche Rolle spielt nun aber Katar als geopolitischer Machtfaktor? Katars Außenpolitik ist von drei Zielen geprägt. Erstens, dem Streben nach Unabhängigkeit vom Golfkooperationsrat, um in der Rivalität zu Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu gewinnen. Zweitens, dem Streben nach Anerkennung als internationaler Machtmakler im Nahen Osten und darüber hinaus. Und drittens dem Streben nach Einfluss im Westen. Katars wiederholte Einmischung in die inneren Angelegenheiten seiner Nachbarländer und sein Werben um europäische und amerikanische Regierungen dienten in erster Linie dazu, seine Rivalen zu schwächen. Die Bedeutung dieser Beziehungen für die Soft-Power-Strategie Katars wird etwas verständlicher, betrachtet man sie vor dem Hintergrund der geopolitischen Agenda der Allianz zwischen Katar und Russland. Katar teilt sich das größte Gasfeld der Welt mit dem Iran, was den engen Handelsbeziehungen mit Teheran eine gewisse Legitimität verleiht, aber auch Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten erleichtert. Bereits 2008 hatte Katar mit Russland und dem Iran ein Gaskartell gebildet, das 60% der weltweiten Erdgasreserven umfasst. 2022 empfing US-Präsident Joe Biden Emir Tamim, verlieh Katar den Rang eines wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten und erwog Katar als Alternative zu Russland, während die US-Geheimdienste über die immer wahrscheinlicher werdende Invasion der Ukraine und die Einstellung der Gaslieferungen nach Europa berichteten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Katar bereits über 11 Milliarden Dollar in den russischen Energiemarkt investiert und die Europäische Kommission ermittelte gegen Doha wegen Kartellpraktiken im Zusammenhang mit Erdgas. Dessen ungeachtet ist Katar schnell zu einem der Hauptprofiteure der aktuellen Gaskrise geworden. Die Vereinigten Staaten haben Katar offiziell in die obersten Ränge der Handelsbündnisse erhoben, während das Land gleichzeitig mit Russland gegen die Interessen der NATO in der Ukraine zusammenarbeitet. Dohas Investitionen in Russland haben sich also ausgezahlt. Die meisten der beschriebenen Softpower-Aktivitäten spielten sich im Hintergrund ab. Weitaus sichtbarer waren jedoch die traditionellen Medienkampagnen, womit wir bei Al Jazeera wären.
Das katarische Medienkonglomerat ist zum Symbol für Katars Information Warfare und PR-Anstrengungen geworden, was ursprünglich nicht geplant war. Al Jazeera begann als kleines Unternehmen. Der damalige Emir Al-Thani wollte ein neues Unternehmen nach dem Vorbild des amerikanischen Senders CNN gründen. Er engagierte ehemalige BBC-Journalisten, um das neue Medium zu leiten. Der Sender sollte mit westlichen Medienagenturen, auch bezüglich der Vielfalt der Sprecher und der vertretenen Positionen, konkurrieren. Doch Anfang der 2000er Jahre erkannte die königliche Familie, dass der zunehmend populäre Sender eine zentrale Rolle bei der Förderung der Außenpolitik Katars spielen könnte. Seither fungiert Al Jazeera eher als Lobbyorganisation für Doha, denn als unabhängiger Fernsehsender. Der Sender unterstützt die Agenda der Regierung. So verkündet zum Beispiel ein Hauptideologe der Muslimbruderschaft, Yusuf al-Qaradawi, in seiner eigenen Fernsehsendung bei Al Jazeera Fatwas, bezeichnete den Holocaust als gerechte Strafe Allahs, forderte die Todesstrafe für außerehelichen Geschlechtsverkehr und Homosexualität und gab Ratschläge, wie man Ehefrauen islamkonform züchtigt. Al Jazeera ist seitdem stark antisemitisch und antiamerikanisch geprägt und verbreitet gemeinsam mit anderen Sendern des Nahen Ostens immer wieder Verschwörungstheorien gegen die Verbündeten der USA, darunter Israel, Ägypten oder Saudi-Arabien. Die britische Wochenzeitung Economist bezeichnete im Jahr 2013 Al Jazeera als Satellitenarm und Softpower Katars. Im Nahen Osten berichtete der Sender wohlwollend über die militant-islamistische Hamas und den syrischen Zweig der Al-Qaida, Jabhat al-Nusra. Die Medienberichterstattung von Al Jazeera über den arabischen Frühling 2011 und während der Syrien-Krise im Jahr darauf, bei der Katar mit der Muslimbruderschaft verbundene Bewegungen in Syrien, Ägypten, Libyen und Tunesien massiv unterstützte, war einer der Hauptauslöser für die Zerwürfnisse mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Sender vertritt weiterhin die außenpolitische Linie Katars in Bezug auf Israel, die Innenpolitik der USA, Saudi-Arabien und andere regionale Themen. Und Katar vergrößerte seinen publizistischen Einfluss auch, indem es sich mit linken und rechten Publikationen und Medien vernetzte und einzelne Redakteure, Produzenten und Reporter auf die gewünschte politische Linie einschwor.
Um seine Position als einer der führenden islamistischen Staaten zu festigen, bildete Katar mit der Türkei, Pakistan und Malaysia das sogenannte islamistische Quartett als Gegengewicht zu dem von den Saudis geführten arabischen bzw. Antiterrorquartett. Zu den Hauptzielen des neuen Quartetts gehören das Thema Israel und in jüngerer Zeit Kaschmir, das zu einem Sammelbecken für Islamisten weltweit wurde, insbesondere nachdem Indien diese Region offiziell integriert hatte. Katars Bündnis mit Russland konzentriert sich mehr auf wirtschaftliche Interessen bzw. auf die Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit als auf militärische Ziele. Zwar hat Katar mit den USA verschiedene Abkommen über gemeinsame Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung unterzeichnet, unter anderem gegen die vom Iran gesteuerte Hisbollah. Gleichzeitig aber werden führende Mitglieder der Familie Al-Thani beschuldigt, die Hisbollah im Libanon zu finanzieren und von deren Drogen- und Waffengeschäften zu profitieren. Auch die Beziehungen Katars zum Iran gehen offensichtlich über den bloßen Handel und oberflächliche Sicherheitsvereinbarungen hinaus. Sogar der Architekt des internationalen iranischen Terrors, Qasem Soleimani, soll direkt von Doha bezahlt worden sein. Trotz entschiedener Ablehnung der Abraham-Abkommen, der anhaltenden Anti-Israel-Propaganda und der Weigerung, an US-geführten Übungen mit israelischer Beteiligung teilzunehmen, ist es Katar gelungen, den Status eines wichtigen Nicht-NATO-Verbündeten der USA zu erlangen. Katar widersetzte sich hartnäckig weiteren Schritten zur Verbesserung der Beziehungen zu Israel, während es gleichzeitig Israelis die Türen der Fußball-WM 2022 öffnete. Von der NATO und vom israelischen Geheimdienst erhielt Katar Unterstützung bei der Terrorismusbekämpfung. Im Lauf der Zeit wandelte sich Katars Rolle von einem Vermittler zu einem aktiven Akteur bei genau jenen Krisen, zu dessen Lösung es angeblich beitragen wollte. Vor allem aber trug Doha zur politischen Stärkung und internationalen Legitimität der Taliban bei und half den Vereinigten Staaten, den Friedensvertrag mit den Taliban nahezubringen. Aus Sicht Katars ging es darum, einen neuen regionalen Verbündeten in einem rohstoffreichen Gebiet zu gewinnen, die USA aus Südostasien herauszudrängen und die eigene Stellung und den eigenen Einfluss zu stärken. Außerdem wollte es seine islamistischen Bündnisse diversifizieren, indem es sich nicht mehr fast ausschließlich auf die Muslimbruderschaft stützte, deren Einfluss im Lauf der Golfkrise in der arabischen Welt zu schwinden begann, sondern auf eine offen radikalere und stärker verankerte islamistische Bewegung. Tödliches Sportswashing von Alexander Feuerherd.
Katar wurde in den letzten Jahrzehnten einer der größten Player im Sportbusiness und war Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Vor allem wegen der menschenrechtlichen Situation im Land wurde das auch von immer mehr Fußballfans äußerst kritisch gesehen. 15.000 Arbeiter waren auf den WM-Baustellen gestorben. Die Arbeiter kamen aus Ländern wie Nepal, Sri Lanka, Indien und Bangladesch nach Katar und mussten dort unter katastrophalen, menschenunwürdigen Bedingungen ihre Tätigkeiten ausüben. Berichten von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International zufolge waren sie extremer Hitze ausgesetzt und in lagerartigen Massenunterkünften ohne Zugang zu angemessener Wasserversorgung untergebracht. Die migrantischen Arbeiterinnen und Arbeiter mussten bei schlechter Bezahlung vielfach monatelang 12 Stunden täglich und ohne freie Tage beim Bau von Hotels schuften und waren dabei nicht nur gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, sondern auch Ausbeutung, Diskriminierung und sexualisierter Gewalt. Die Todesfälle wurden von den katarischen Behörden nie aufgeklärt. Das sorgte für wütende Proteste während einer Jahreshauptversammlung des FC Bayern München, die in regelrechten Tumulten endete. Die Fans und Mitglieder des Clubs sahen den Sponsorvertrag mit Qatar Airways, der dem FC Bayern München rund 20 Millionen Euro pro Jahr einbrachte, äußerst kritisch. Das Statement der Fans lautete: Wir können zu den Zuständen in Katar nicht weiter schweigen, denn auch das Schweigen ist ein politisches Statement, nämlich eine Bekundung der Gleichgültigkeit gegenüber Menschenrechtsverletzungen und Korruption. Nach der desaströsen Jahreshauptversammlung reifte beim FC Bayern zumindest die Einsicht, dass man mit den Kritikern ins Gespräch kommen muss. Eckhard Wörz, Hamburger Universitätsprofessor und Experte für die Golfregion, benennt die Gründe für die immensen Investitionen. Katar benutzt Sport als eine Softpower-Strategie. Man hoffe, durch das gewaltige finanzielle Engagement den Status und den Ruf des Landes zu verbessern. Katar betreibt also Sportswashing. Einige Fußballverbände scheinen angesichts der verheerenden Menschenrechtslage in Katar zumindest ins Nachdenken zu kommen. Der Emir von Katar hatte im Mai 2022 im Rahmen eines Besuchs beim deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin klargestellt, er erwarte in Zusammenhang mit der Fußball-WM und dem Besuch derselben von homosexuellen Fußballfans, dass unsere Kultur respektiert wird. Zu dieser Kultur gehört das Verbot homosexueller Handlungen. Die diesbezüglichen Gesetze sehen als Strafe Auspeitschen und Inhaftierung vor.
All dem ist nichts hinzuzufügen.
Die vollständige Version dieses Dossiers können Sie in der Druckversion kostenfrei bestellen oder von menawatch.com downloaden. Aktuelle Entwicklungen und ausführliche Informationen zu den in den Podcasts behandelten Themen finden Sie ebenfalls auf menawatch.com.